Das ist der Materie Podcast. Mein Name ist Alm. Jetzt sprechen wir über Medien oder umgekehrt. Ich spreche mit dem Medium Jetzt und seinem Herausgeber Florian Nowak. Als Mitgründer von Radio Energy, Gründer von Lounge FM und jüngst auch Inforadio hat Florian Nowak jahrzehntelange Erfahrung in der Medienentwicklung. Mit jetzt.at entsteht sehr bald ein neues digitales Qualitätsmedium für den österreichischen Markt. Willkommen beim Materie-Podcast Florian Nowak.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Ja, wir sprechen heute über Medien, Medienpolitik und jetzt auch über jetzt.at. Aber bevor wir erläutern, was das genau ist, erörtern wir einmal, woher wir kommen. Vielleicht nicht ganz bis zur Entstehung der Welt zurück, die James Usher am 23. Oktober 4004 vor unserer Zeitrechnung datiert hat, sondern wir steigen irgendwo ein, vielleicht bei den 80er oder 90er Jahren, bei der Monopolstellung des ORF in einem österreichischen Medienmarkt oder einem österreichischen elektronischen Medienmarkt, demgegenüber der Koloss einer Kronenzeitung und Mediaprint gestanden ist. Dann kam irgendwann das Internet und hat die Geschäftsmodelle vieler Medien erodieren lassen durch anderes Mediennutzungsverhalten, durch eine andere Ökonomisierung der Aufmerksamkeit. Also wir wissen alle, dass die Werbegelder zu den Intermediären, zu Facebook, Google und anderen geflossen sind. Ja, da gab es auch noch eine Privatisierung des Medienmarkts mit vielen Radiosendern und nicht so vielen TV-Sendern. Zum Radiosender kannst du wahrscheinlich mehr sagen oder zum Phänomen des Radiosenders. Ja, und jetzt startest du mit einem anderen Medienprojekt. Was ist denn so dein Blick auf diese Entwicklung und was sind die hauptsächlichen Gründe oder wo stehen wir eigentlich im Medienmarkt? Was ist aus deiner Sicht das größte Problem?
Ich glaube, wir haben eine wahnsinnig große Chance mit dem Internet immer vor unseren Augen gehabt und zumindest geht es mir so und ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit allein bin, dass viel Enttäuschung sich breit macht in einer Welt, von der wir, wie du es ja schon ein bisschen angedeutet hast, dass als Kinder der 70er und 80er Jahre vielleicht nur träumen konnten, dass wir nicht von der Monopol-Rundfunkanstalt die Wahrheit serviert bekommen und der Einheitszeitung, sondern dass wir hier eine Möglichkeit erhofft und gesehen haben, dass Pressefreiheit nicht die Freiheit von einigen wenigen Verlegern ist, sondern sehr, sehr viele hier sich in einem Austausch und vielleicht sogar ganz pathetisch gesagt in einem Konzert dazu beitragen, dass wir, dass Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit herrscht. Und wir haben die Anfänge erlebt, also wir, ich schaue jetzt uns beide an, auch mit Blackbox und Magnet und alles, was da gegeben hat. Und das war in den Anfängen mit viel Hoffnung getragen. Und alles, was man sich auch aneignet zu dem Thema, merkt man, weltweit war da viel Hoffnung im Spiel und auch sehr kultivierter Austausch und sehr viel Fantasie von Partizipation und gelebter Demokratie. Und wenn man heute über diese naiven Ideen der Anfangszeit spricht, dann beginnt man sich eigentlich zu rechtfertigen, wie naiv waren wir. Ja, also wir stehen heute durch diese verfluchte, algorithmengetriebene Welt vor einer automatisierten Vorauswahl, die möglicherweise sogar demokratiegefährdend ist. Also ich würde im Moment sozusagen paradoxerweise sagen, unser größtes Problem und die größte Chance ist das Internet.
Ja, ich sehe das wenig überraschend ähnlich. Wir sind ja in etwa gleich alt und ich habe auch in den 90er Jahren studiert, aber mir fehlt da daher ein bisschen der Vergleich zu vorher, aber diese Aufbruchsstimmung war durchaus spürbar. Das Internet, also in der Form des WWW eigentlich genauer gesagt, ist damals groß geworden. Da gab es diesen Nicholas Negroponte, der mir gerade eingefallen ist, als du erzählt hast von der Demokratisierung, der in seinem Buch Being Digital gepriesen hat, welche Segnungen das Internet und Digitalisierung uns nicht alle bringen wird und war zu diesem Zeitpunkt auch sehr wenig skeptisch und es gab auch wenige Menschen, die, glaube ich, vorausschauend genug waren, um auch die Probleme zu erkennen. Das Ganze hat sich intensiviert in den Nullerjahren mit den ersten großen sozialen Netzwerken. Aber auch da war eigentlich noch nicht diese Entwicklung noch nicht spürbar. Ganz im Gegenteil, also gerade in Österreich hat ja der Medienmarkt durch die Verbreiterung hin zu privaten sich ja ein Stück weit pluralisiert. Also wir haben eine Pluralisierung im klassischen Medienmarkt und eine Demokratisierung im Internet, klingt ja alles ganz toll eigentlich. Der Bürger, die Bürgerin wird versorgt von unabhängiger Information aus allen möglichen Richtungen und kann sich mündig ein Bild der Welt zusammenbauen.
Ja, also heute kann man sagen, sounds too good to be true, aber ich gebe zu, ich glaube, wir haben diese Vision auch auf unseren unterschiedlichen Wegen sehr hartnäckig verfolgt und eigentlich, also ich habe wenig Zwischenrufer da wahrgenommen, die diese Idee nicht großartig gefunden haben. Ich finde es spannend, weil ich jetzt mir Zeit genommen habe, das Buch von Chris Hayes zu lesen, The Siren's Call, How Attention Became the World's Most Endangered Resource. Und das zeigt halt auch, wir sind damit konfrontiert, dass ein brutaler Kampf um unsere Aufmerksamkeit besteht. Und im großen Stil kann man sagen, es ist ein Kampf der Giganten um unsere Aufmerksamkeit. Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ist man erschüttert. Und dort kommt eigentlich ganz interessant, dass was wir so als Studierende in den 90ern erlebt haben, schon vor, als quasi wirklich auch im Silicon Valley diese 70er und 80er Jahre mit den ersten Akustikkopplern, dass da Foren und Gruppen gegeben hat, die ganz euphorisch gemerkt haben, da entsteht was Neues, Großartiges. Und das lustigerweise ja auch in diese Electronic Frontier Foundation mit dem John Barry Barlow und anderen gemündet hat, die dann auch relativ gut vorbereitet gesagt haben, ich glaube in Davos, Warnung an die Regierungen, das ist unser Space und liebe Regierungen, kommt gar nicht auf die Idee, dass ihr euch da breit macht, weil hier sind wir frei. Ja, und ich meine, wir klingen jetzt ein bisschen wie Veteranen, die von der guten alten Zeit sprechen. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Stil, aber es ist tatsächlich im Moment auch ein Erwachen in einer Katerstimmung zu sagen, hoppala, so haben wir es uns nicht vorgestellt. Und selbst im Kleinen muss ich sagen, ich habe wirklich viel Hoffnung gehabt, was das Thema Social Media betrifft, dass da auch plötzlich wie in einem Schlaraffenland mir am Wochenende von den unterschiedlichsten Zeitungen, die besten Geschichten, Empfehlungen von Freunden reingespült worden sind. Und jetzt ist es plötzlich alles weg. Und von den vielen Problemen, wo natürlich das Bekannteste und das Besorgniserregendste sicherlich Fake News und Desinformation ist, einfach auch ist, dass uns wesentliche Informationen gar nicht mehr erreichen, außer ich übertreibe und schrei laut und bin ein autoritärer Führer.
Das ist spannend, was du sagst. Wesentliche Informationen erreichen uns nicht mehr. Da gab es ja in diesem Obama-Wahlkampf 2008 dieses geflügelte Wort, if the news is that important, it will find me. Da war ein Student interviewt, ist eben zu seinem Medienkonsum und er hat gesagt, nein, im Wesentlichen schaue ich nicht mehr aktiv nach, sondern in meinen Streams kriege ich das, was wichtig ist, serviert. Und das ist nicht mehr so. Also ich bemerke das bei meinem eigenen Medienkonsum und ich glaube zu wissen, was ich tue und ich glaube zumindest skeptisch einordnen zu können, was möglicherweise nicht wahr sein könnte, aber ich brauche mich gar nicht dabei ertappen, ich weiß es, ich konsumiere wichtige Headlines ja nur mehr im Meme-Format. Ich sehe auf Instagram die Kachel, auf der draufsteht, was passiert und je nach Glaubwürdigkeit des Absenders denke ich, kann ich es richtig einordnen. Und den UFO-Accounts folge ich absolut absichtlich, weil die wirklich entertaining sind. Aber die kriegen die gleiche Kachel wie der Standard oder der ORF bei mir eingeräumt. Jetzt glaube ich nicht, dass ich viel gescheiter bin als andere, aber was wir schon wissen, ist, dass es schon ein gewisses Defizit im Durchschnitt gibt, in der Einordnung dieser Nachrichten, beziehungsweise dass man in diese bekannten Rabbit Holes reinkommt, wo einfach nur mehr Verschwörungstheorie ist. Also diese Phänomene, die existieren tatsächlich, die kennen wir. Und der Medienmarkt kann das ja eigentlich nicht mehr bedienen. Also der große Dinosaurier, dem man vertrauen kann, der FS1, FS2, gibt es schon lange nicht mehr. Junge Menschen konsumieren viel weniger öffentlich-rechtliche Inhalte noch als ältere Menschen und wie kann man da überhaupt vorbei? Kommt man überhaupt durch?
Also das Schlüsselwort in dem Zusammenhang ist natürlich, wem kann ich noch vertrauen? Und Ja, FS1 ist Geschichte, aber ohne jetzt die Lanze zu brechen, dass das die Lösung für alles ist. Aber ich beobachte bei meiner 18-jährigen Tochter, dass wenn sie wissen will, was jetzt wirklich ist, ja, dann sucht sie auch nach ZIP 100 und sucht sie auch nach dem Standard und hat ihre Marken. Insoweit lebt die Hoffnung, aber es ist tatsächlich, auch jetzt, wo du sagst, diese relevanten Informationen finden sie sicherlich nur mehr, wenn sie sich wieder auf die Suche macht. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die große Verschwörungstheorie bringe und ich lese auch verblüffend wenig über dieses Thema, aber diese Fantasie weltweit der Verleger, dass jetzt die Social-Media-Giganten zur Kasse bitten, hat ja totales Gegenteil bewirkt. Und das ist natürlich spannend, wie da offensichtlich Verleger sich auch überschätzt haben in ihrer Verhandlungsposition und von Australien über Kanada gesagt haben, naja, aber unsere Internet müsst jetzt zahlen und die gesagt haben, wir brauchen euch nicht. Ja? Und aus dem heraus ist jetzt schon eine Spirale passiert, dass die große Hoffnung und Chance schon nochmal ist, wo ist menschlich kuratierter Journalismus, dem ich vertrauen kann oder durchaus auch einzelnen Influencern, Bloggern, Micro-Influencern oder wer auch immer das ist, aber die Institutionen, damit inkludiere ich jetzt auch Personen, denen man vertrauen kann, die werden nicht jetzt unbedingt mehr und werden eher nicht unbedingt automatisch aufgefunden oder erreichen die Menschen gar nicht mehr automatisch. Das ist ein Problem, weil dahinter natürlich, was du von Anfang an auch als Prämisse formuliert hast, die Geschäftsmodelle auch nicht mehr funktionieren, weil jetzt wissen wir zwar, und ich mag dieses Fass jetzt gar nicht heute aufmachen, aber die ZIP 100 finanzieren wir durch unsere Haushaltsabgabe, aber der Standard hat noch nicht gewonnen, indem er sein Meme dir im Instagram bietet, sondern der kann nur hoffen zu sagen, komm doch auf meine Seite und konsumier bei uns die Werbung und vielleicht zahlst du uns ja auch was. Und das ist ein Problem.
Ja, zu den Verlegern vielleicht noch etwas. Ich kenne ja das auch jetzt unter anderem, weil ich das erste Mal so eine Regierung zumindest in einer Gruppe in manchen Terminen mitverhandelt habe am Anfang und da sehr stark Verlegerinteressen auch reingetragen worden sind in diese Verhandlungen, wenig überraschend. Da ist die Begehrlichkeit groß, die Zahlungen immer weiter zu erhöhen und was man erfunden hat, ist eben so eine Vertriebsförderung in einem sehr, sehr stattlichen Ausmaß, damit man vom Bezirksblatt aufwärts oder bis zum Bezirksblatt abwärts, je nachdem, wie man sieht, gedrucktes Produkt einfach noch in die Haushalte bringt. Hältst du das überhaupt auch nur für eine Teillösung dieses Problems oder ist das einfach nur, ist ja schon suggestiv von mir ohne Ende, ein verzögertes Sterben von einer Branche, bei der viele, nicht alle natürlich, einfach überhaupt noch nicht verstanden haben, dass das so nicht mehr weitergehen kann oder es verstanden haben und jetzt ganz zynisch noch einen Cash-out machen, bevor sie verschwinden?
Also ich versuche mich der Suggestion zu entziehen und challenge das nochmal grundsätzlicher. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass einmal der Vertreter eines deutschen Verlegerverbandes bei den Medientagen in Österreich war und gesagt hat, Förderungen der öffentlichen Hand für die vierte Macht im Staat völlig ausgeschlossen. Und das war damals so ein bisschen hochgezogene Augenbraue. Der ist aber sehr konsequent. Ja. Und da muss man jetzt natürlich mal ganz grundsätzlich sagen, das Füllhorn ist in einem Ausmaß ausgeschüttet worden in den letzten 6 Jahren auf die Medienlandschaft, dass ich sage, wenn man hier glaubwürdig die Position beansprucht, dass man die vierte Macht im Staat sei, dann hat man hier zumindest in der Optik ein Problem, weil offensichtlich diese vierte Macht im Staat nur mehr noch überlebt, weil der Staat sie finanziert. Ich sage das aber ohne sozusagen hartes Urteil, dass ich sage, im Ergebnis ist das jedenfalls richtig oder jedenfalls falsch, aber ich halte es für jedenfalls problematisch und verschließe aber auch die Augen nicht davor, dass durchaus kluge Denker wie Roger Devecq auch fordern, dass man öffentliches Geld in die Hand nehmen muss, wie man es halt auch bei der Oper und beim Theater tut. Und da spricht auch viel dafür. die Kehrseite der Medaille, die wir, von der ich auch in vielen Gesprächen aus Gründen in den letzten 1,5 Jahren immer gewarnt habe, sozusagen ist uns in einer vorübergehenden Situation, zweite Jännerhälfte, Februar 2025 vor Augen geführt worden. Wir dürfen ja nicht unterschätzen, ich kann eine autoritäre Wende in diesem Land offensichtlich herbeiführen, indem ich durch eine einfache Mehrheit im Parlament sage, wir streichen übrigens alle Förderungen für Medien und der ORF wird das Haushaltsabgabe oder was auch immer finanziert oder muss sich neu erfinden wie in der Slowakei. Also ich sage immer diese zwei Sätze und ich predige das tatsächlich seit 1,5 Jahren aus Gründen, auch im Gespräch mit meinen Investoren, dass wir hier nicht gut gerüstet sind für einen autoritären Zugriff. Und jetzt vertraue ich mal der aktuellen Regierungskonstellation und den sozusagen aktuellen Beherrschungsverhältnissen im Parlament, dass diese Gefahr gebannt ist, aber ich sage halt auch vorübergehend. Also die Abhängigkeit der vierten Macht im Staat, unter welchem Titel auch immer, die ist enorm. Die stürzt auch sicherlich alle Beteiligten in ein Dilemma, weil sozusagen jetzt so kühn zu sein, zu sagen, ich brauche das nicht, ist eine Wettbewerbsverzerrung für sich. Da ist tatsächlich diese Vertriebsförderung, ich sage es jetzt mal lästig, ein Tropfen auf dem heißen Stein. Man kann alles im Einzelnen diskutieren. Ich unterstelle niemanden, dass daran derzeit Erwartungen geknüpft sind, aber wir leben ja so in einer Mischkulanz aus, den Medien vertraue ich nicht mehr. Aha, na, die kriegen 75 Millionen Euro im Jahr. Na, kein Wunder, dass ich denen nicht mehr vertraue. Und das ist hochproblematisch. Nicht sauber aufgesetzt und in der Dialektik meiner Schlussfolgerung muss ich natürlich schon auch sagen, ja, was ist denn die Alternative?
Ja. Also. Eine ausgezeichnete Frage und ich sehe das Dilemma eigentlich eher auch so wie du und habe da meine eigene persönliche Meinung auch ein Stück weit adaptiert. Also wenn Medien die vierte Macht im Staat sind, dann bin ich schon der Meinung, dass sie auch etwas kosten dürfen. Das aber natürlich im Sinne der Gewaltentrennung auch unabhängig von den anderen sein sollte. Also fast so ein bisschen wie die Gerichtsbarkeit. Ob das in einer optimalen Form passiert oder nicht, soll nicht das entscheidende Kriterium dafür sein, ob es generell sinnvoll ist oder nicht. Also man kann an allen möglichen Medienförderungen im ORF viel kritisieren, das macht aber das Prinzip mit öffentlichem Geld eine gewisse Quellenvertrauenswürdigkeit zu erhalten, nicht obsolet. Das ist das, was ich meine. Und ich glaube, da liegt auch sehr viel Problematik darin begraben, dass man der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit, den Bürgerinnen und Bürgern nicht ausreichend vermittelt hat, was an diesen Medien wirklich wichtig ist. Das zeigt für mich jede Diskussion über den ORF, bei der im Wesentlichen die Leute darüber schimpfen, dass sie etwas bezahlen und mit dem Programm nicht einverstanden sind. Und das ist eigentlich auf meines Erachtens eine völlig falsche Sichtweise auf den ORF. Aber ich will in unserem Gespräch gar nicht zu sehr auf ORF und andere Medien in Österreich hin, sondern eigentlich zu deinem Projekt. Du bietest ja zumindest einen Teil der Lösung an, wie es in Zukunft in Medienmärkten liberaler Demokratien weitergehen kann. Dein Projekt heißt Jetzt, beziehungsweise jetzt.at. Was ist das?
Wir holen ein Erfolgsmodell nach Österreich, das spannenderweise im europäischen Ausland in mehreren Ländern sehr gut funktioniert und im Kern die große Gemeinsamkeit hat, dass es von Mitgliedern finanziert wird und digital konsumiert werden kann. Sich dabei der Idee von Qualitätsjournalismus verpflichtet und kategorisch verschreibt. Was meine ich damit? Ein Journalismus, der aus einer Haltung heraus sich ringend bemüht, um wie es Bob Woodward gerne formuliert hat und wie es auch gern zitiert wird, der Watergate-Aufdecker, the best obtainable version of the truth, ergebnisoffen recherchiert, ohne politische Agenda, in einer Redaktion gechallenged und von Menschen kuratiert. Wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wir haben uns mehrere Erfolgsmodelle angesehen, konkret zähle ich dazu die Republik in der Schweiz, ich zähle dazu das Urgestein der mitgliederfinanzierten Medien, The Correspondent in Holland, in Dänemark Zetland. Ich zähle auch dazu, sozusagen unter Vorbehalt, aber jedenfalls als Success Story Denik in der Slowakei, das in erster Linie digital verbreitet und sich darüber auch finanziert und jetzt auch in Finnland etwas gelungen ist, das auch vom Geschäftsmodell so starken Mehrwert bietet, dass Menschen tatsächlich bereit sind, dafür zu zahlen.
Was ist denn das Geschäftsmodell?
Die Finanzierung durch Mitglieder setzt auf ein Modell, das wir in einer Form kennen von Netflix, aber auch vom Fitnesscenter. Wir sagen sehr bewusst auch klar dazu, dass es um Mitglieder geht und nicht um Abonnement. Worin unterscheidet sich's? Ich behaupte, Abonnement ist heute einem 22-Jährigen nur mehr noch bedingt vermittelbar, aber dass er wo Mitglied ist, Teil von einer Gemeinschaft, die hier Qualitätsjournalismus ermöglicht, leuchtet jedem ein. Und das Geschäftsmodell ist damit, eine ausreichend große Community zu schaffen, die bereit ist, monatlich dafür zu zahlen.
Okay, das klingt ausreichend einfach und verständlich. Was dürfen wir uns inhaltlich davon erwarten? Gibt es da tagesaktuelle Nachrichten oder nur Kommentare oder beides oder viel mehr?
Also unser großes, konkretes Vorbild sind unsere Freunde aus Dänemark, die dort ein mitgliederfinanziertes Medium gestartet haben unter dem Namen Zetland. Zetland macht vieles richtig aus unserer Sicht, aber unter anderem haben sie salopp gesagt, ein Versprechen, und das heißt, wir schützen dich vor zu viel Information. Also Sie sehen die Notwendigkeit, dass grundsätzlich diese knappe und bereits diskutierte Ressource Aufmerksamkeit pfleglich bedient werden soll. Und konkret heißt es am dänischen Beispiel, in der App von Zetland starte ich mit einem Morgenüberblick, wo ich eine Zusammenfassung bekomme, was ich wissen muss aus den letzten 24 Stunden. 1 bis 2 Geschichten mit Tiefgang. Also wir reden da jetzt sozusagen aus der alten Medienwelt von magazinigen Geschichten. In der Branche würde man auch sagen Longform-Journalismus, aber im Kern das Versprechen zu sagen, wir erklären die Dinge im Zusammenhang, gut recherchiert, solide aufbereitet. Und last but not least, ein tagesaktuelles Thema des Tages. Und wir schauen also ein bisschen auf sozusagen diese 4 Gefäße, die es täglich zu befüllen gibt. Also es ist ein Tagesmedium und Alleinstellungsmerkmale sind sicherlich, was die Form betrifft, dass alle diese Artikel ein Forum haben werden, wo die Mitglieder wie in einem Club unter Klarnamen untereinander diskutieren können und die Journalistin, der Journalist, die diese Geschichte schreiben, das moderieren werden. Mhm. Und was noch erwähnenswert ist, ganz spannend, haben die Dänen auch gelernt, dass sie den Mitgliedern zuhören. Das ist Teil dieses Community-Gedankens. Und dann haben die Mitglieder im Laufe der Jahre gesagt, ja, alles schön und gut, ganz schön lang, viel zum Lesen. Ich habe die Zeit nicht, wollte sie mir es nicht vorlesen. Und aus dem heraus wurde, würde ich fast sagen, eine Art journalistische Gattung sui generis, die wir aber von ganz früher noch von dem Buchdruck durchaus schon kennen, nämlich erzählen. Mhm. Also das heißt, Audio wird wichtig sein und Audio heißt aber da auch nicht vorlesen, sondern erzählen. Und das heißt, ich kann das lesen und hören und habe etwas, was mich möglicherweise am Weg zur Uni oder in die Arbeit begleitet oder am Weg nach Hause.
Also ich bin total Zielgruppe, mich spricht das völlig an, einer meiner Lieblingstitel und einer der ganz wenigen, die ich noch im Abo beziehe, nicht als Mitglied, ist der Economist, der ja auch in der Informationsarchitektur einen ähnlichen Ansatz, kann ich nicht einmal sagen, aber so ein kaskadierendes Modell hat, dass er ganz am Anfang mit sehr kurzen Nachrichten einen Überblick bietet, was tatsächlich sehr wichtig ist in der Welt im Bereich Politik und Wirtschaft. Dann gibt es so die Leaders, die sind kurzformatige Texte und dann kommt das Ganze im Longread hinten nach. Und ich halte das für eine sehr schlaue Sache und ich hoffe, dass das in eine ähnliche Richtung geht. Und den Audioteil, den finde ich auch sehr spannend, weil tatsächlich, ich denke nicht nur bei mir, sondern bei vielen anderen, die Inhaltekonsumption tatsächlich über Audio und zwar on demand sich dahingehend geändert hat. Also Radio ist insofern ein bisschen unpraktisch, wenn man sich nicht nach Sendezeiten und Nachrichtenzeiten richten kann, aber wenn ich das hören kann, wann ich will, ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Und eine Sache hat mich jetzt natürlich besonders auch interessiert. Klarnamen hast du erwähnt. Im Forum wird unter den Mitgliedern mit Klarnamen diskutiert. Gab es da Diskussionen darüber, ob das so sein soll, ob das oder gab es Widerstand?
Also ich würde gerne noch mal was zum Thema Audio sagen, ja. aber zu diesem Klarnamen-Thema gab es keine Diskussion. Ich sage jetzt, und das ist jetzt ganz schön am heutigen Gespräch, wie wir da jetzt wieder anknüpfen am großen Problem, in dieser naiven Idee, die zumindest aus meiner Sicht das Internet der 90er Jahre mir ein wenig versprochen hat, war, dass man mit Menschen auf Augenhöhe vernünftig reden kann. Und wenn uns Matthias Strolz ein Geschenk erst in der Politik hinterlassen hat, nämlich dass er jedem klargemacht hat, wie man Politik definiert, nämlich auch indem wir uns ausmachen, wie wir leben und welche Regeln wir uns geben, sage ich, da gibt es einen vorgelagerten Raum, nämlich zu diskutieren, welche Regeln wir uns geben. Und den gibt es derzeit nicht. Ja, also das halte ich für ein ausgesprochen großes Problem, das ganz stark eine Motivation war. Ich habe meinen Investoren zugerufen oder sozusagen schmackhaft gemacht, zu sagen, wir attackieren mehrere Probleme. Aber eins ist ein österreichisch-spezifisches und das lautet, es fehlt in diesem Land eine öffentliche Debatte. Und ich habe lange geglaubt, das ist so, weil man glaubt und sagt uns zwar, es gibt eine öffentliche Debatte, man sagt eigentlich, das müssen wir öffentlich debattieren, aber es gibt ja bei uns dieses Gefäß nicht. Also ist ja dann noch, wenn du jetzt mit der Politik über Debatten redest, dann starren sie eigentlich auf den Sonntagabend im ORF oder sind vielleicht bei Hangar 7 oder bei Corinna Milborn oder wo auch immer. Und früher kann man auch sagen, innerhalb von, wie Twitter noch funktioniert hat, das heutige X, war da auch vielleicht noch Debatte, wenn man so will, aber das ist uns total abhanden gekommen. Und ja, wir sehen natürlich auch, dass das Standard hier ein großes Forum hat. Bin auch nicht in der Position, dass ich politisch sage, Klarnamen und sonst gar nichts, sondern ich sehe den Vorteil von anonymen Diskutanten, aber wir, und ich sage es jetzt auch wieder, wohlwissend, dass es einen gewissen Pathos mit sich bringt, wir wollen das Internet zu einem besseren Raum wieder machen und wir glauben, das geht, indem wir diesen Raum schaffen und dazu gehört, wie wir es gerne auch nennen, Diskussion mit offenem Visier und lange Antwort auf eine kurze Frage. Es gab überhaupt niemanden, der bei uns gechallenged hat, ob wir das so tun, sondern wir sehen, in dem steckt natürlich ein unheimliches Alleinstellungsmerkmal und ich glaube, es ist überfällig.
Ja, ich sehe das genauso. Ich habe auch gar keine Lust, das jetzt als Advocatus Diaboli irgendwie zu challengen. Ich weiß nur, dass es in vielen Bereichen gechallenged wird, beziehungsweise ist das in Diskussionen, die ich auch geführt habe, sehr oft hinterfragt worden. Da kommen dann immer so ganz abstruse Beispiele, dass man in unterdrückten Regimen aber dann doch ein Pseudonym braucht. Aber das ist wahrscheinlich hierzulande nicht unbedingt der Fall, dass man sich hinter einem Pseudonym verstecken muss. Aber selbst Pseudonym heißt ja nicht anonym. Also da könnte ja dahinter immer noch eine klare Identität liegen, die auch als solche erkennbar ist, wenn man das gegebenenfalls braucht. Jedenfalls, ja, der respektvolle Umgang miteinander in der sachlichen Auseinandersetzung ist sicher mit offenem Visier besser zu führen, als wenn man sich hinter einer Maske versteckt. Ich meine, die öffentliche Debatte findet natürlich nur in Teilen statt, so wie du gesagt hast. Also es gibt diese Formate, in denen manche Menschen diskutieren. Es ist eigentlich auf jetzt Blue Sky, also auf X, auf Twitter ist ja niemand mehr in Wirklichkeit. Stimmt natürlich nicht ganz, also es ist nach wie vor rege Diskussion dort. Aber auch auf Blue Sky hat man ja den Eindruck, dass da nur ein eher elitärer oder sich selbst selektierender Zirkel diese öffentliche Debatte führt, in den man auch, glaube ich, nur schwer hineinkommt. Aber das ist nur eine Beobachtung. Wir wollten über Audio noch weitersprechen.
Ja, na, ich finde dieses Thema aus mehreren Gründen ein paradox spannendes Thema. Warum nenne ich es paradox spannend? Ich habe dieses dänische Modell kennengelernt und habe festgestellt, dass die etwas tun, von dem ich für mich gemerkt habe, das würde eigentlich meinem Medienkonsum total entsprechen. Und warum ich es paradox nenne, ist, wir sind tatsächlich, glaube ich, sehr bemüht im Vorfeld unserer Mitgliederkampagne, dass wir sehr genau in den Markt hineinhorchen, im wahrsten Sinne des Wortes, und merken, dass Menschen auf Nachfrage sagen, ja, Audio, nice to have, also von allen Dingen arrangiert es offen gesagt eher unten. Aber in Dänemark und in Finnland bestätigt sich, dass von den Mitgliedern 85% das Audio bevorzugen. Ja. Und das ist schon wahnsinnig spannend, weil es ist quasi, und ich verspreche, es ist das letzte Mal, dass ich Steve Jobs zitiere, aber dieses, man kann die Menschen nicht nach etwas fragen, was sie noch gar nicht kennen, glaube ich, tatsächlich eine riesige Chance, dass wir Journalismus machen wollen, der auf Audio setzt und dabei aber auch lernt, nicht vorzulesen, sondern zu erzählen. Das ist auch etwas, womit wir uns im Moment sehr intensiv beschäftigen, wovor wir auch einen großen Respekt haben, weil wir das alle erst lernen müssen im deutschen Sprachraum in dieser Form.
Jetzt hast du zweimal erzählen gesagt schon, jetzt muss ich nachfragen. Ja. Also du meinst wirklich erzählen und nicht vorlesen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Also lassen wir uns überraschen.
Okay.
Aber die Grundattitüde von dem, was wir da in Dänemark und in Finnland sehen, ist tatsächlich, dass nicht im Vordergrund steht, dass ich ein Hörbuch höre von einem Artikel, den ich gern lese, sondern dass mir ein Mensch, den ich schätze und vertraue, aus dem Redaktionsteam von jetzt jemand diese Geschichte erzählt. Ja. Und dahinter steckt natürlich mehr grundsätzlich eine Haltung, aber auch das Versprechen zu sagen, ich finde Formulierungen und einen Duktus, der so fesselnd ist, mit aller romantischen Vorstellung der Medientheorie, wie es im besten Fall auch jemand ist, der am Lagerfeuer mit dir sitzt und sagt, Nico, ich muss dir jetzt was erzählen, was ich gestern rausgefunden habe.
Ja. Ja,
aber bevor ich dir das Ende verrate, sage ich dir ein paar Dinge, die du wissen musst. So, das ist jetzt nicht das Manuskript, weil es wird nicht Text und Audio sich wahnsinnig weit voneinander entfernen, aber wir glauben im Moment, dass der Workflow auf eine lustige Weise Audio First heißen könnte. Mit allen neuen Veränderungen, was das mit sich bringt, das, um ein Beispiel zu nennen, das jetzt für mich auch offen gesagt ein bisschen ein Haarebnis war. Ja, wir lernen von Kindheitsbeinen an, vermeide Wortwiederholungen. Sobald du erzählst, sind Wortwiederholungen deine Pflicht, weil sonst folgt dir ja der Hörer, die Hörerin nicht. Und insoweit habe ich eine Vision, dass das so packend ist, dass mir da jemand das erzählt, was er recherchiert hat und dabei durchaus auch Gesprächspartner zu Wort kommen lassen. Und eine Form, und jetzt haben wir ja sozusagen das selbstreferenzielle Privileg, dass wir im Podcast zu hören sind, eine journalistische Form wieder dorthin holen, wo sie vor dem Buchdruck war, dass nämlich jemand mir was erzählt, und zwar nicht nur im Gespräch, was ja eine ehrenwerte journalistische Form ist, aber das Interview ist nur eines von ganz vielen, sondern mir im besten Fall eine spannende Story erzählt.
Mhm. Ja, das schürt eine gewisse Erwartungshaltung, aber auch Spannung, die wird irgendwann eingelöst werden.
Hoffentlich
sehr bald, ja. Du sprichst von Investoren und Redaktionsteam. Kannst du schon irgendeinen Namen nennen?
Ja, die Namen, die ich nennen kann, sind jetzt keine exklusive Offenbarung. Wer uns verfolgt, weiß, dass wir hier versuchen, ein spannendes Team zusammenzustellen. Ich hatte das Privileg im Herbst, dass ich den coolsten Job des Landes und wahrscheinlich in meinem Leben vergeben konnte, nämlich dem Chefredakteur oder der Chefredakteurin zu sagen, du suchst dir jetzt dein Team. Das ist die Elisa Lex Henkel-Donnersmark. Die war zuvor Chefredakteurin beim Datum, also auch bis zuletzt Ende März. Und die hat jetzt alle Möglichkeiten und führt derzeit viele sehr, sehr gute Gespräche. Ein wichtiger Wegbegleiter bei diesem Prozess und eine ganz wichtige Rolle spielt der Christian Seiler, der früher Chefredakteur des Profil war, vor durchaus einigen Jahren. Ich glaube, er war damals 38, wenn ich das richtig rekonstruiere, und hat das lang geprägt und ist heute Kolumnist unter anderem für das Magazin des Schweizer Tagesanzeigers und hat Kolumnen im Kurier und in der Zeit online im Newsletter. Wir sind, glaube ich, ein durchaus attraktiver Arbeitgeber unter der Voraussetzung, dass es uns geben wird. Und darüber sollten wir vielleicht auch noch mal kurz reden, weil wir glauben so sehr an den Markt, dass wir jetzt auch hören und sehen wollen, dass es ausreichend viel Nachfrage gibt.
Okay, dass es uns geben wird, ist spannend. Ich hätte das schon als fix angesehen, zumindest eine Zeit lang. Was sind denn da Ziele? Also egal ob numerisch oder auch nur ungefähr. Was kostet denn so eine Mitgliedschaft? Wie viele Mitglieder braucht ihr? Wie kann sich das rechnen in dem Sinn, dass es existieren kann? Was kannst du uns da erzählen?
Ja, also ist natürlich jetzt für mich auch spannendes Aha-Erlebnis, dass wir noch nicht durchgedrungen sind, zu sagen, dass wir einen Lackmustest formulieren und wir machen etwas, was lustigerweise diese großen mitgliederfinanzierten Partnermedien, wenn ich das jetzt so vereinnahmend sagen kann, auch gemacht haben. Wir starten eine Mitgliederkampagne. Und bei dieser Kampagne hat jeder und jede in ganz Österreich die Möglichkeit zu sagen, ja, mir ist es wichtig, dass es jetzt das geben wird. Das Ziel, das wir uns setzen, das kann ich schon verraten, ist zumindest 5.000 Mitglieder. Wir nehmen uns dafür die Zeit von rund 3 Wochen. Wir werden voraussichtlich in den letzten Maiwochen mit dieser Kampagne starten. Wir machen aber auch ganz klar, damit wir unsere Unabhängigkeit wahren und damit es ein valides Geschäftsmodell eines Tagesmediums ist, braucht es 5.000 Mitglieder untere Kante. Wir sind derzeit sehr inspiriert von den Kollegen in Finnland, die mit dem dänischen Know-how das im September gestartet haben. Die haben auch genauso wie wir gesagt, wir sind auf einer Mission, Qualitätsjournalismus nach Finnland zu holen, in einer Form, wie es in anderen Ländern schon gibt. Sollte ich das heute noch nicht erwähnt haben.
Ja,
und haben dann innerhalb von 3,5 Tagen 5.000 Mitglieder gefunden und innerhalb von 4 Wochen 9.000 und haben dann auch das gemacht, was wir vorhaben. Wenn wir das Ziel erreicht haben, dann bereiten wir das so weit vor, dass wir die Redaktion noch weiter ausbauen auf 10 bis 12 Mitarbeiter und wollen dann im September starten. Mhm. Und bei den Finnen war in diesem Zeitraum sogar am Ende zum Startzeitpunkt 12.000, mittlerweile sind 16.000. Und dahinter steckt eine spannende Devise, die als Kampagnenprofi rufe ich das zu, weil vielleicht macht es ja ein weiteres Gesprächsthema auf. Wir haben ein Mantra und es lautet: Join for the mission, stay for the product. Ja, und das heißt, wer jetzt irgendwie geglaubt hat, jetzt wird es jedenfalls geben, der muss sich enttäuschen. Wir wollen sehen, dass es uns geben soll.
Okay.
Und das bereiten wir im Moment vor.
Verstanden. Okay, das war mir in dieser Art und Weise noch
nicht bewusst.
In dieser Radikalität noch nicht bewusst, aber dann wünsche ich gleich einmal jetzt gutes Gelingen, bevor ich es vergesse. Dänemark und Finnland sind ja kleiner als Österreich, also darf man sich zumindest von der Grundgesamtheit her erhoffen, dass sich das in irgendeiner Form ausgeht.
Das glaube ich auch. Ich glaube, die Unzufriedenheit in Österreich mit der Medienlandschaft ist außerordentlich hoch. Wir haben es jetzt nicht mit Vergleichswerten gemacht. Ich sage jetzt fast, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es Länder gibt, wo man noch unzufriedener ist. Aber das ist vielleicht meine solipsistische Brille auf die Medienlandschaft. Aber ja, ich glaube, die Voraussetzungen sind da und da spricht natürlich das große zuversichtliche Unternehmerherz. Für mich ist natürlich 5.000 das Fundament und nicht der Plafond.
Die Unzufriedenheit ist sicher sehr, sehr ausgeprägt hier, da stimme ich überein. Also Republik hast du auch genannt. Bei Republik, wie hießen denn die Mitglieder?
Verleger.
Verleger, ja. Ah, toll, ja. Die haben ja, glaube ich, 3 Millionen Euro, Franken ist eh das Gleiche mittlerweile, eingesammelt im ersten Jahr, hatten dann aber schon ein Problem, das auch zu halten, soweit ich mich erinnere. Aber gibt es noch Republik, oder?
Republik gibt's und ist außerordentlich erfolgreich. Allen Unkenrufen zum Trotz, sind sehr transparent in dem, was sie tun. 26.000 Mitglieder, 6 Millionen Schweizer Franken Umsatz, haben durchaus ihre Erfahrungen sammeln müssen. Ist auch mit dem, was wir vorhaben, so nicht ganz vergleichbar. Ist wahrscheinlich in der journalistischen Herangehensweise sozusagen nochmal vielleicht auch tradierter. Die Journalistinnen und Journalisten sprechen ihre Geschichten nicht selber. Sie haben da jetzt herumexperimentiert mit Schauspielern, so wie es viele andere Medienhäuser auch machen, und haben journalistisch wahrscheinlich auch eine andere Gravitas, als es die Dänen an den Tag legen, was sozusagen die gewisse Leichtfüßigkeit betrifft und das Lustmachen auf das Tagesmedium, aber auf eine bewundernswerte Weise schon für uns auch eine Success Story.
Okay, habe ich, gestehe ich, in der letzten Zeit nicht unbedingt mitverfolgt, was die Republik da gemacht hat. Ich habe mindestens noch 2 wichtige Fragen. Das eine ist, viele Medienhäuser fokussieren ja ihre Inhalte rund um Personenmarken mittlerweile, weil ja die Information an sich über Ereignisse, auch wenn sie gut recherchiert ist, ja austauschbarer geworden ist, weil es einfach viel mehr Quellen gibt und viel mehr Möglichkeiten, das auch Quellen vergleichend und selbst recherchierend nachzuprüfen, sofern man sich das zutrauen will. Aber wie sehr arbeitet ihr mit Personen? Also, oder ganz stark vereinfacht gefragt, gibt es die klassischen Leitartikler und Kommentarschreiber auch?
Im Forum hoffentlich.
Im Forum hoffentlich. Ne?
Nein, aber die ernsthafte Antwort, wir planen kein Äquivalent zu einem, wir machen jetzt eine Tageszeitung in der App, sondern ja, wir machen ein Tagesmedium, es wird täglich was Neues geben. Ich glaube, dass hier eine gesunde Mischung aus erfahrenen und jungen Talenten sich profilieren wird können, aber es wird nicht den Leitartikel geben oder den Kommentar des Tages. Ich finde es spannend, mein Dänisch ist jetzt nicht so gut, dass ich es genau abschätzen kann, was in diesen Foren dann alles diskutiert wird, aber dort spielen die Autoren und Autorinnen der Artikel eine wesentliche Rolle. Also wenn man sich das anschaut, sind die sozusagen, man sieht auch, das ist jetzt der Autor, der eröffnet eine Diskussion, will jetzt dem jetzt nicht sozusagen vorgreifen, aber ich finde es ja dann auch durchaus transparent, wenn jemand sozusagen da auch sagt, so sehe ich es. Mhm. Ja. Im Übrigen dort auch die Möglichkeit haben wir, dass er Experten reinholt, die in diesem Artikel vielleicht auch vorkommen und nochmal Rede und Antwort stehen. Also dieses Forum ist ein bisschen unsere Superpower für eine Community, die sich austauschen will, und ich finde jetzt einmal, ohne da jetzt die reine Lehre zu sagen, ich meine, jeder Artikel hat eine Gewichtung, gewisse Sachen kommen vor, aber wir haben keine parteipolitische Agenda. Und ich glaube auch, es ist nicht mehr zeitgemäß, dass jemand sagt, und hier ist der Kommentar des Tages, mhm, auch wenn wir sicherlich meinungsstark sein werden.
Ja, das heißt, ich meine, du hast das Forum als Superpower erwähnt und du hast auch schon erwähnt, dass es Vorbilder bzw. Partner gibt. Also dieses dänische Medium bzw. Technologie, die dahinter steht, ist etwas, das ihr übernehmt, genau, in irgendeiner Form lizenziert, angekauft habt, whatsoever. Genau. Und das heißt, man hat sozusagen auch einen, man braucht gar keinen Proof of Concept mehr liefern, weil es einfach schon läuft.
Also wir haben, also ich habe das dänische Modell kennengelernt, es hat mich sehr begeistert, es ist jetzt ein wichtiger Aspekt, also es ist noch ein bisschen zu kurz gekommen zu sagen, für wen machen wir das jetzt eigentlich, und es gibt für mich so ein legendäres Slide aus dieser Präsentation, wo der Geschäftsführer der Dänen in Österreich war, aus Anlass einer Einladung vom FIUM, der dann gesagt hat, ein Drittel unserer Mitglieder ist unter 33, ja, 85% eben bevorzugen das Audio, und da haben wir gedacht, wow, die machen wahnsinnig viel richtig, und der lange Rede kurzer Sinn, wir haben mit denen ganz transparent, sei es gesagt, einen Lizenzvertrag. Die sind auch mission-driven, die sagen auch, Journalismus in der Art, wie wir kennen und schätzen, darf in der Online-Welt nicht nur heißen, schnell und aktuell, sondern wir brauchen eine Form, dass es in die Tiefe gehen kann. Und so wie du es richtig sagst, wir brauchen technologisch keinen Proof of Concept. Wir arbeiten mit deren Frontend, Backend, die bauen uns die App, die bauen uns auch das Kampagnentool, und wir kennen auch ihre Playbooks. Also die haben auch Journalismus auf eine ganz spannende Weise mit allem, was sozusagen heute State-of-the-Art-Journalismus, auch was User-Needs betrifft und so weiter, klug runtergebrochen, um maximal aktuell und relevant zu sein im Alltag der Mitglieder. Und da lernen wir von Ihnen, stehen in einem regelmäßigen Austausch, ich war schon in Kopenhagen letztes Jahr, Sie waren auch schon da in Österreich, und Sie sind auch ein bisschen die Pioniere dieses Live-Journalismus, der jetzt spannenderweise ja auch in vielen Medienhäusern in Österreich Einzug hält, um eine Idee nach Europa zu holen, die man als Pop-Up-Magazin sozusagen im Silicon Valley schon gesehen hat. Also das machen die alles, und an dem Know-how dürfen wir teilhaben. Und ja, wir glauben, dass wir auf eine Technologieplattform aufbauen können, die mittlerweile in mehreren Märkten schon bereits erfolgreich im Einsatz ist, sodass wir uns auf unsere Inhalte konzentrieren können und ja, und auch auf die Marke.
Inwieweit spielt in dem Zusammenhang das Format Video eine Rolle?
Also die plakative Antwort ist keine. Ja, also die App ist ein Text- und Audiomedium, aber natürlich spielt in so einem mitgliederfinanzierten, community-getriebenen Journalismus das Thema Wachstum eine große Rolle. Und dabei natürlich auch Social Media. Ja, also da ist jetzt sicherlich eine ambivalente Beziehung zu einer Möglichkeit. Und auch da schließt sich ein bisschen der Kreis. Ich möchte ja, dass wir dort auch eine Marke sind, die man finden wird. Und da wird Video wichtig sein.
Ja.
Auf Social Media ja, bei uns in der App im Regelfall nicht, aber auch nicht unspannend, Illustrationen werden sehr wichtig sein. Mhm. Also das große Aha-Erlebnis ist, die dänische App ist einfach auch schön. Und sie ist schön, weil sie zu jedem Artikel handillustrierte, also schon auch mit digitalen Tools, aber nicht KI, sondern von Illustratoren aus der ganzen Welt gemachte Geschichten erzählen. Und ich sage immer fast ein bisschen wie, in unserer Generation kann man das ja sagen, Albumcover, ja, ein Albumcover zum Artikel haben, denn wenn du jetzt den Lockscreen hast, hast du deine schöne Illustration zur Geschichte dazu. Das ist ganz wichtig. Also es schaut die App fast ein bisschen aus wie ein Instagram-Feed. Ja.
Aber nicht Illustration im Sinn von Datenjournalismus mit eingebauten Balkengrafiken. Also das natürlich auch, aber das, so war jetzt die Illustration.
Illustration nicht im gemeint, Sinne von ästhetisch, schön pointierter, durchaus auch karikaturenhafter Aufbereitung als Begleitung von Geschichten. Ja, aber es ist jetzt auch nicht zu sagen, also Datenjournalismus wird genauso wichtig sein, wie auch immer der dann im Audio übersetzt wird, aber es ist auch sehr appetitlich zu lesen und schmeichelt das auch. Dem Auge.
Das ist sicher kein Fehler. Vielleicht, um unser Gespräch dem Ende zuzuführen, eine Frage noch zum, wie soll ich sagen, politischen Ziel. Oder wo ordnet ihr euch medienpolitisch ein? Es gibt ja dieses Schlagwort des konstruktiven Journalismus. Ist das etwas, das jetzt.at auch vertreten wird? Oder gibt es ein anderes Verhältnis dazu oder eine andere Formulierung?
Finde ich eine sehr spannende Frage. Ich beschäftige mich mit dem Thema konstruktiven Journalismus schon lange sehr intensiv. Ich habe den Ulrich Hagerup auch zu meiner TEDx Linz, die ich damals 2013 organisiert habe, nach Österreich eingeladen gehabt und habe ihn auch letztes Jahr in Aarhus besucht. Ich antworte deshalb ein bisschen ausführlicher, weil ich es mir nicht so leicht machen will, sagen, ja, konstruktiver Journalismus, wo können wir unterschreiben? Ich glaube, für mich, so wie ich es beobachte, hat sich diese Idee auf eine grundsätzliche Art und Weise weiterentwickelt. Und das ist schon, womit ich sehr viel anfangen kann, dass man versteht, dass der User, die Userin, der Leser, die Leserin, die Hörerin, der Hörer unterschiedliche Bedürfnisse haben. Ja, und wenn diese nicht bedient werden, er weiterzieht. Und man hat früher geglaubt, er will informiert sein. Und das ist es dann. Und wir sehen, es ist mehr. Und der konstruktive Journalismus ist ein Teil für auch dem Bedürfnis, dass man sich nicht ohnmächtig fühlen will. Ich glaube aber, dass das eine Rolle spielen kann, aber nicht immer spielen muss. Ja, ich komme jetzt mal von der anderen Seite. Für uns wird investigativ sehr, sehr wichtig sein. Damit will ich nicht sagen, investigativ ist destruktiv, aber ich brauche auch nicht einen Zwang zur Immerlösung. Ja, also man darf auch einmal Accountability einfordern und sagen, wir haben da was gemerkt und jetzt sozusagen, wir haben da was aufgedeckt, wir haben was recherchiert und jetzt ist einmal darüber zu diskutieren. Aber ein Beispiel, wie schon angedeutet, was mir wahnsinnig gut gefallen hat und um möglichst konkret zu sein, die Dänen hatten eine Geschichte über Adoption, glaube ich, ein großes Thema, ich habe es gar nicht mehr genau in Erinnerung, auch mit Südafrika und Dänemark und die Adoptionsexpertin in dem Artikel war dann auch für 24 Stunden in diesem Forum. Mhm. Und das halte ich schon auf eine spannende Weise für ganz wichtig, weil natürlich, wir haben ein Thema jetzt noch nicht gestreift, nämlich dieses Thema News Avoidance. Wenn man sich beginnt, damit auch wissenschaftlich zu beschäftigen, und das Oxford News Report analysiert das ja sehr gut, das nimmt ja zu. Ja, und ich weiß ja nicht, wie es dir gegangen ist, aber sozusagen in meinem Umfeld war auch nach Trump eine gewisse Form von News Avoidance auf hohem Niveau. Gehen wir auch einfach Nachrichten, die uns nerven, vielleicht vorübergehen oder auch länger problematischerweise aus dem Weg. Das Thema ist natürlich da auch, wir können durch User-Centered-Journalismus einen Beitrag leisten, dass wir oft auch unerträgliche Neuigkeiten gut verarbeiten können und damit eine sehr ausführliche Antwort, dass dort, wo es angebracht ist, konstruktiver Journalismus eine Rolle spielen wird.
Okay, gut. Danke für diese ausführliche Antwort, die auch, glaube ich, wichtig war, weil du hast vorher genannt, als Gegensatz zum konstruktiven Journalismus, den destruktiven Journalismus. Man könnte ihn aber auch rekonstruktiven Journalismus nennen. Also das Investigative rekonstruiert ja auch ein Stück weit den Hergang der Ereignisse, ohne eine Lösung anbieten zu müssen oder anzubieten. Es hat ja sehr oft der konstruktive Journalismus auch, wenn er übersteigert ist, dieses etwas paternalistische, vielleicht sogar moralisierende an sich, dass man sagt, man erklärt jetzt auch, wie es sein soll. Und das kann ja durchaus auch abstoßend sein. Was sind jetzt sozusagen, worauf dürfen wir uns in nächster Zukunft jetzt einstellen, mit Blick auf jetzt?
Wer am Laufenden bleiben will, abonniert am besten den Newsletter. Wir starten demnächst die sehr wichtige Kampagne und die Dramaturgie von Crowdfunding erfordert, dass wir sehr schnell Momentum haben. Und wir haben hier eine Mechanik, die einfach auch eine Art Market-Proof jetzt erfordert. Also die Antwort ist, man darf sich darauf einstellen, dass wir derzeit in den kommenden Tagen und Wochen tief über beide Ohren die Kampagne vorbereiten und wir im Idealfall Lust machen, dass man hier ein neues Medium von Beginn an mit unterstützt, die Unabhängigkeit mit ermöglicht, indem man es als Mitglied finanziert. Und wir hier hoffentlich Mediengeschichte schreiben. Ich riskiere noch mal ein kühnes Wort, vielleicht sozusagen am Ende. Die Gründung von jetzt, die gehen wir an mit einer Haltung, die lautet, das ist möglicherweise die wichtigste Gründung in Österreich seit der Gründung des Standards. Und ich sage das jetzt mit der Einschätzung, dass es uns möglicherweise auch nicht gibt, wenn der Herr Nowak allein auf weiter Flur dieser Meinung ist und vielleicht der Nico Alm Mitglied Nummer 2 wird. Aber ich sage es in der Erwartung, dass wenn es uns geben wird, dass es einfach ein ganz selbstbewusst eine große Chance ist, hier was zu ermöglichen. Ja. Und wenn es 5000 Mitglieder gibt, dann darf man sich darauf einstellen, dass es uns auch im September täglich geben wird.
Ausgezeichnet. Ich glaube, an dieser Stelle sollte ich nichts mehr fragen und nur mehr darauf hinweisen, dass man den Newsletter jetzt schon abonnieren kann und wir halten die Augen und Ohren offen. Lieber Florian, ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke, dass ich über jetzt reden durfte.